Für mich gibt es nichts Besseres, als einfach das Wort. Glaube kommt durch das Hören, Hören des Wortes Gottes. Am Mittwoch und vielleicht am Sonntag, in einer der Versammlungen vom Sonntag, werden wir dem Pastor ein bisschen Ruhe geben. Er verdient es. Und ich dachte, vielleicht werden wir einfach ein Buch in der Bibel durchnehmen. Wir pflegten das früher zu tun und manchmal blieben wir ein Jahr dabei. Ich erinnere mich, dass wir ein ganzes Jahr im Buch der Offenbarung blieben. Aber oh, die Dinge, die wir dort lernten, wie wunderbar war das. Dann gingen wir zurück, nahmen das Buch Daniel durch, oder die Genesis, der Exodus, nahmen es durch, Kapitel um Kapitel, und das zog dann, wir zogen die ganze Bibel zusammen. Oh, ich liebe das. Etwas später, wenn der Herr weiterfährt, uns zu segnen, und wir weitergehen, werden wir in einige sehr tiefe Dinge hineinkommen, richtig tiefe Dinge. Und wir werden von Stelle zu Stelle in der Schrift damit gehen. Ich möchte Schriftstelle mit Schriftstelle vergleichen, so muss es getan werden. Es ist einfach ein großes, wunderbares Bild. Und in diesem Buch, das wir studieren, wir werden hineingehen, da ist Erlösung, göttliche Heilung, Wunder, Gnaden, oh, alles kommt darin vor. Vielleicht, wenn ich in eine Versammlung muss, ich weiß nie, wann das geschieht, wenn ich gerufen werde in eine Versammlung, ich mache keine Pläne, bis ich geleitet fühle, eine Sache zu tun. Das kann vor morgen sein, vielleicht fliege ich nach Kalifornien oder nach Maine oder irgendwohin, einfach wohin er mich ruft. Aus diesem Grunde kann ich keine langen Pläne machen, denn das kann ich nicht tun. Mein Dienst ist nicht so zugeschnitten. Ich bin nach Hause gekommen, um etwas zu ruhen. Ich habe 10 Kilo verloren in den letzten Versammlungen. Bruder Mercer und Bruder Gold waren vor einer Weile da und sagten, Bruder Brennan, ich habe gesehen, dass du dein ganzes Herz in die Dinge legst, die du tust. Ich sagte, das ist die einzige Art und Weise, wie man eine Arbeit für den Herrn tun kann. Legt alles, was ihr habt, legt es in den Einsatz für Christus. All eure Kraft, deine ganze Seele, dein ganzes Herz, dein ganzes Gemüt, alles, was du hast. Wenn du irgendetwas tust, tu es richtig oder lass es bleiben. Lass es einfach bleiben. Wenn du ein Christ sein möchtest, dann gib alles, was du hast, Christus. Das ist deine Zeit, dein Talent, alles, was du hast. Ich habe diesen jungen Mann beobachtet, das ist seine Frau, Bruder Burns, nicht wahr? Er spielt und singt, dieses junge Paar. Das ist kein Klavier, es ist auch keine Orgel, aber es ist irgendeine Art von Instrument. Und sie klimpern und zupfen darauf herum. Sie tun etwas für den Herrn. Wenn sie das tun können und sie singen dazu, um Seelen zu gewinnen, tut etwas, ganz egal. Wenn ihr pfeifen könnt, dann pfeift. Tut einfach etwas. Wenn ihr ein Zeugnis geben könnt oder sonst etwas tun für das Königreich Gottes, was immer ihr habt, gebraucht es für den Dienst für Gott. Wir werden nicht allzu lange hier bleiben, denn ihr müsst arbeiten gehen, ihr müsst früh aufstehen morgens. Ich gehe Eichhörnchen jagen jeden Morgen. Ich sage euch die Wahrheit, darum bin ich hier, das ist, was ich tue. Darum bin ich nach Hause gekommen, um etwas zu ruhen. Und so stehe ich etwa auf um 4 Uhr morgen, gehe dann in die Wälder, jage ein bisschen und dann lege ich mich schlafen. Und so kommt, gewinne ich einiges von diesem Gewicht zurück, das ich verloren habe. Und alles ist fein. Und ich werde ausgeruht sein nach einer Weile, so der Herr will. Ich möchte, dass ihr nun eure Bibel nehmt. Ich möchte, dass ihr eure Bibel mitbringt, jeden Abend, wenn ihr könnt. Wenn jemand keine Bibel hat und nachlesen möchte, wir haben hier einige und die Aufseher sollen sie ausgeben. Erhebt einfach eure Hand. Ich frage mich, Bruder, Doc, komm, nimm eine dieser Bibel. Und du, Bruder Burns, ist das richtig, Burns? Ich höre dir sagen, was, ist das dein Name? Was? Konrad, ach. Und ich nannte ihn, ich werde langsam schwerhörig, Bruder Neville. Wie kam ich eher auf den Namen Burns? Ich kenne das Gesicht des Mannes, aber ich konnte seinen Namen nicht nennen. Ihr wisst, wenn ihr etwas älter werdet, ich habe eine Sache herausgefunden, es ist schwieriger für mich, in der Bibel zu lesen. Und ich hasse es daran zu denken, dass ich Brille tragen muss, um die Bibel zu lesen. Aber vor kurzem dachte ich, dass ich blind würde, und ich ging hinüber zu Sam, das ist sein Arzt, und Sam sagte, Will, ich weiß nicht. Ich mache einfach einen Termin mit einem Spezialisten und ich ging nach Louisville und das muss der Herr gewesen sein. Es war ein berühmter Spezialist, ich habe nun seinen Namen vergessen. Aber er hatte mein Buch gelesen und er sagte, wenn du je nach Afrika gehst, dann möchte ich mit dir gehen. Er sagte, diese Afrikaner lieben dich und sie sind ganz abergläubisch, vor allem was Messer und Schneiden betrifft. Und ich möchte 6 Monate meines Lebens zum Operieren geben für Stare und andere Dinge durch die Mission. Er sagte, wenn wir zusammen gehen könnten, und dann könntest du sie überzeugen, und wenn sie dann Stare haben und Augenkrankheiten, dann würde ich ohne Honorar 6 Monate für sie arbeiten. Und ich habe vergessen, wie lang man bei diesem Mann auf einen Termin warten muss. Und wir saßen dort in diesem kleinen Zimmer, hatten ein rotes Licht in diesem dunklen Zimmer. Ich konnte diese Buchstaben lesen, 2020. Ich konnte sie wieder lesen und er stellte um auf 1515. Ich konnte es lesen. Dann stellte er es auf 1010. Ich konnte es lesen. Er sagte, nun, da ist nicht viel verkehrt mit deinen Augen. Er hatte so ein kleines Teleskop, so ein kleiner Kasten, so ein Guckkasten war da. Ihr kennt doch diese kleinen Teleskope. Wie viele erinnern sich? Wir pflegten da hindurchzuschauen, um Bilder zu betrachten. So etwas in dieser Art. Und dann sagte er, kannst du das lesen? Und ich sagte, jawohl, mein Herr. Er sagte, lies es für mich. Oh, es war ein ganzer Abschnitt, so groß. Und ich begann zu lesen. Er zog weiter und weiter. Ich wurde langsamer und langsamer, bis ich plötzlich anhielt. Er sagte, etwas kann ich dir sagen, du bist älter als 40 Jahre. Ich sage, ja, das stimmt. Viel, viel über 40. Er sagte, wie hast du das geschafft? Er sagte, das menschliche Auge, das ist natürlich, wenn du 40 Jahre alt wirst, so wie dein Haar grau wird und so weiter, wird dein Auge flächer. Und wenn du lange genug lebst, kommt das zurück. Man nennt das die zweite Sicht. Aber er sagt, ein menschliches Wesen, wenn es etwa 40 Jahre alt ist, er sagt, so ist es, mit deinen Augen ist nichts verkehrt. Ich kann ein Haar sehen, wenn es am Boden liegt, wenn es mir runterfällt. Aber wenn es nahe kommt, und er sagt, nun, wenn du deine Bibel liest, dann stößt sie weit von dir und nach einer gewissen Zeit sind deine Arme nicht lange genug und du kannst nicht weit genug weggehen damit. Und so machte er mir eine Brille und der untere Teil ist für das Lesen. Nun, er sagte, wenn du im Pult bist, er dachte, ich sei einer dieser würdevollen Prediger, wie ihr wisst, und er sagte, der obere Teil, das ist nur Fensterglas, ganz gewöhnliches Fensterglas, aber der untere Teil, das ist geschliffen, dass du näher lesen kannst, so. Aber ich mag es wirklich nicht, sie aufzusetzen. Nun, im Lehren der Bibel. Ich habe heute Abend das Neue Testament. Ich habe ein Collins, Neues Testament, und das hat große Buchstaben. Aber wenn ich zurückgehe und die andere Bibel nehme, dann muss ich mit diesen Kameraden, also mit dieser Brille, muss ich durch dieses lesen. Aber was immer es ist, ich bin froh, etwas zu haben, das ich lesen kann. Und was immer ich habe, alles, was ich kann, gebe ich zur Ehre Gottes und ich hoffe, dass er das Zeichen des Alters hinwegnimmt von mir. Ich kann ihn nicht bitten, dass er mir mein Alter wegnimmt, ihr wisst. Das ist eine Sache, durch die wir alle hindurchgehen müssen. Und ich weiß, ich bin kein kleiner Junge mehr, wie ich war, als ich hier auf der Plattform stand. Ich bin 48 Jahre alt. Denkt daran, 2 Jahre noch und ich bin schon 50 Jahre, Bruder Mike. Ich kann das kaum glauben. Ich habe niemals gewusst, als ich älter bin als 20, erst etwa vor 2 Jahren habe ich es gemerkt. So ist es. Das ist richtig. Ich konnte es einfach nicht glauben. Und jetzt ist es schwer für mich zu glauben, erst wenn ich in den Spiegel schaue, dann weiß ich, dass es so ist. Aber wenn ich einfach so schaue, ich fühle mich so gut, wie ich mich immer fühlte in meinem Leben, und dafür bin ich dankbar. Preis sei Gott. Jetzt studieren wir das Buch des Hebräer, der Hebräer. Es ist eines der tiefsten, reichsten Bücher in der Bibel. Ich sage euch, es ist ein Buch, das wirklich, wenn Gott erlaubt und wir hineingehen können, glaube ich, dass wir wirklich einige Goldkörner finden, bis wir einfach jauchzen und Gott preisen. Amen. Nun, das Hebräerbuch, was es eigentlich ist, man sagt, es soll von Paulus, vom heiligen Paulus geschrieben worden sein, dem größten Bibelausleger. Ich nehme an, dass er der Größte war, den die Welt je hatte, außerhalb unserem Herrn Jesus Christus. Und Paulus trennte. Paulus war ein echter Bibellehrer. Das betraf das Alte Testament. Das war das einzige Buch, das damals geschrieben war und Bibel genannt wurde. Und er versuchte zu zeigen, im Hebräerbrief, den Hebräern zu zeigen, er trennte das Alte Testament. Zeigte, dass das Alte Testament ein Schatten oder ein Typ des Neuen Testamentes ist. Gerade da könnten wir einen Schlussstrich ziehen und 3 Monate dabei bleiben. Bei dieser einen Sache. Nun, wir gehen zurück, wenn wir nun die Bibel öffnen. Natürlich sind wir im Hebräer im 1. Kapitel, aber wenn wir die Offenbarung im 12. Kapitel öffnen, dann sehen wir es vollkommen wieder, wie da die Schatten sind. Und wenn ihr eure Bleistifte habt und die Schriftstellen schreiben möchtet, in Offenbarung 11 sehen wir, dass Johannes auf der Insel Patmos eine Frau sah, die im Himmel stand, und sie hatte die Sonne über ihrem Haupt und der Mond unter ihren Füßen. Und die Frau war in Geburtswehen, da wurde ein Kind geboren, und sie brachte ein männliches Kind hervor, und der rote Drache stand da, um das Kind zu vernichten, sobald es geboren war. Und das Kind wurde hinaufgenommen in den Himmel, und die Frau floh in die Wüste, und sie wurde ernährt eine Zeit und eine halbe Zeit. Nun, die Frau repräsentiert die Gemeinde, und das Kind, das sie hervorgebracht hat, war Christus. Der Mond unter ihren Füßen war das Gesetz, die Sonne über ihrem Haupt war Gnade. 12 Sterne in ihrer Krone waren die 12 Aposteln. Und die 12 Aposteln waren die Herrlichkeit oder die Krönung des Neuen Testamentes. Denn kein anderer Grund kann gelegt werden, als der, der schon gelegt ist. Seht ihr? Die Grundlage, das Neue Testament, die Apostel, die Lehre der Apostel und so weiter, ist die gründende Krone des Neuen Testamentes. Und dann, der Mond ist ein Schatten von der Sonne, oder er reflektiert das Sonnenlicht, wenn die Sonne hinter der Erde ist, und der Mond gibt Licht, damit wir in der Nacht gehen können. Welch ein wundervolles Bild, das wir hier haben. Noch ein wundervolles Bild. Die Sonne repräsentiert Christus. Der Mond repräsentiert die Gemeinde. Sie sind wie Mann und Frau. In der Abwesenheit von Christus reflektiert die Gemeinde das kleinere Licht, das Evangelium. Es ist das Licht, worin wir gehen, bis die Sonne wieder aufgeht. Dann wird die Gemeinde, der Sohn, der Mond und die Sonne kommen zusammen. Der Mond ist ein Teil der Sonne und die Gemeinde ist ein Teil von Christus. Und während der Abwesenheit von Christus reflektiert die Gemeinde sein Licht. Und so sicher, wie wir sehen, dass der Mond scheint, so wissen wir, dass da irgendwo die Sonne scheint. Und solange da die Gemeinde das Licht von Christus reflektiert, ist Christus irgendwo lebendig. Amen. Denkt darüber nach.
Shining, it knows the sun shining somewhere. As long as the church is reflecting the light of Christ, Christ is alive somewhere. Amen. Think of
it. Nun, das Gesetz war ein Typ auf die Gnade, aber Gnade hatte keine errettende Kraft. Das Gesetz ist wie ein Polizist. Der Polizist bringt dich ins Gefängnis, aber seht ihr, es braucht Gnade, um dich aus dem Gefängnis zu holen. Und so ist das Blut von Christus, das Evangelium, erlöst uns, befreit uns von der Sünde. Das Gesetz macht uns zu Sündern. Das Gesetz sagt einfach, du bist ein Sünder, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehebruch begehen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Das ist der Polizist, der das sagt, du bist verkehrt, du bist schuldig. Aber das Evangelium ist die gute Neuigkeit. Christus ist gestorben, um uns von all unseren Übertretungen zu retten, die Übertretungen des Gesetzes. Christus ist gestorben, um uns herauszunehmen. Paulus, sobald er bekehrt war, hat er nie ein Seminar konsultiert, ebenso wenig irgendeinen Prediger. Aber habt ihr gesehen, dass er nach Arabien ging? Und dort war er 3 Jahre in Arabien. Nun, dies ist nun meine Meinung. Wir müssen einen Hintergrund von dem haben, dass wir wissen, wie grundlegend das ist. Die erste Lektion heute Abend, da legen wir den Grund. Paulus war so ein Bibellehrer, weil er gelehrt wurde unter dem für alle Zeiten berühmten Gamaliel. Er war einer der bekanntesten seiner Zeit, ein großer Lehrer des Gesetzes und der Propheten. Und Paulus war gut geschult in diesen Dingen. Und in dieser Weise, diese große Offenbarung, da er aufrichtig in seinem Herzen war, ein Mörderer, der Stephanus zum Tode verurteilt hatte und sah, wie Stephanus starb unter den Steinen und Knüppeln, wo er gesteinigt wurde, zu Tode gesteinigt. Und ich glaube, das muss dem Paulus sehr nahe gegangen sein, als er sah, wie Stephanus seine Hände zum Himmel erhob und sagte, ich sehe den Himmel offen und ich sehe Jesus zur rechten Hand von Gott. Und er sagte, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und dann legte er sich schlafen. Habt ihr gesehen? Er ist niemals gestorben, er fiel in den Schlaf. Ganz einfach. Ich glaube nicht, dass er noch einen Felsen spürte. Er war wie ein Baby am Busen seiner Mutter. So wie es in den Schlaf fällt, so fiel Stephanus in den Armen Gottes in den Schlaf. Amen. Da ist etwas mit Paulus, das ist ihm nahe gegangen. Und jeder Mensch unter Überzeugung versucht zu kämpfen. Er ging hinüber zu den Predigern. Da ist etwas mit dem Paulus, das ist ihm nahegegangen. Jeder Mann, der eine Überzeugung hat, versucht dafür zu kämpfen. Und so ging er zum hohen Priester, bekam einige Briefe und sagte, ich werde all diese Leute arrestieren, die diesen Lärm machen, all diese Ketzer. Wir würden heute sagen, das sind einige radikale Fanatiker oder etwas in dieser Art, die viel Lärm machen und viel Zwietracht, viel Verwirrung stiften. Wir werden hinabgehen und die Sache regeln. Und auf seinem Weg dort, auf einer Straße, nicht so eine große Straße, wie wir sie heute haben, diese Straßen in Palästina, das waren nur schmale Pfade wie Kuhpfade durch die Wälder, wo das Vieh oder die Schafe, die Pferde und die Esel und die Kamele über den Hügel gehen. Und Paulus war auf seinem Weg nach Damaskus, etwa um 12 Uhr, da schien ein großes Licht und schlug ihn zu Boden. Keiner sah es, nur Paulus. Ich möchte, dass ihr das beachtet. Gerade hier, das ist nur nicht persönlich. Aber während wir so lesen, legen wir einen Grund, dass ihr wisst, dass derselbe Jesus, nun als er hier auf Erden war, sagte er, ich komme von Gott und ich gehe zurück zu Gott. Und als er die Kinder Israel führte, war er eine Feuersäule und er wurde Fleisch, dann kehrt er zurück in dieselbe Feuersäule. Und als er Paulus auf dem Weg nach Damaskus traf, da war er diese Feuersäule, dieses Licht. Seht ihr? Ein großes Licht. Und Paulus sagt, wen verfolge ich hier? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das Licht. Oh, ist er nicht wunderbar?
See, a great light. And Paul said, who is it that I persecute? He said, I'm Jesus who you persecute, the light. Oh, isn't he wonderful? And here he is.
Und hier ist er heute Abend direkt mit uns. Und er ließ zu, dass man eine Foto von ihm aufnahm. Dieselbe Sache. Feuersäule, Licht. Selbe, der er war. Derselbe gestern, heute und für immer. Die Männer, die mit ihm waren, haben das Licht nicht gesehen. Aber es war trotzdem da. Das Resultat war dasselbe. Nun, es ist möglich, dass irgendjemand in diesem Gebäude Christus sieht und kein anderer. Ist das möglich? Gewiss, dort ist es geschehen. Und es ist auch eines Nachts geschehen, als Petrus im Gefängnis war. Und dieses Licht kam in das Gefängnis, hat Petrus berührt. Er ging hinaus, bei der inneren Wache vorbei, bei der äußeren Wache, ging durch das Tor, durch das Haupttor und durch das Stadttor. Und Petrus sagte, ich muss träumen. Aber er schaute umher und das Licht war gegangen. Christus, das ewige, ewige Licht, andauernde Licht, dort ist er. Nun, auf dem Wege dort, zählt noch eine andere Sache heute. Wenn wir davon sprechen, es kam mir gerade in den Sinn. Die weisen Männer, die diesem Stern folgten, den ganzen Weg von Indien, vom Orient, monatelang, sie gingen durch Wälder, Täler, Wüsten, gingen an den Observatorien vorbei und man las die Zeit an den Sternen nachts, aber kein Historiker hat je diesen Stern erwähnt, dass er ihn gesehen hätte, nur die weisen Männer. Sie sollten es einfach nicht sehen. Und so kannst du etwas sehen, das der andere nicht sieht. Für dich ist es eine Realität und sie verstehen es einfach nicht. Es ist wie mit der Bekehrung. Du kannst bekehrt werden und dich erfreuen an den Segnungen Gottes. Du kannst die Segnungen Gottes trinken, hinein in dich nehmen und der andere Kerl, der bei dir sitzt, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Das ist es. Ich erfasse es einfach nicht. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was ihr habt. Nun, er bekommt es einfach nicht. Das ist alles. Da, wo du bist. Passt auf, Paulus, auf seinem Weg dort, sobald er diese große Erfahrung hatte, nun, da war er nicht zufrieden. Das macht Paulus so gut. Unsere Lektion heute Abend ist nicht tief. Es ist eine leichte Lektion, aber wir werden in das Tief hineingehen nach einer Weile. Aber das ist eine sehr leichte Lektion. Es ist erst der Anfang. Was es ist die Sache, es erhöht Jesus Christus. Am Anfang tat das Paulus. Und bevor er das tun wollte, nun, Paulus war ein Bibelgelehrter und ein Bibelgelehrter wird seine Lehre niemals auf Erfahrung stützen. Nein, mein Herr, Sie werden Ihre Lehre niemals auf eine Erfahrung stellen. Ihr könnt jede Art von Erfahrung haben, aber Sie muss, so spricht der Herr, sein. Das ist richtig. Im Alten Testament hatten sie drei verschiedene Arten, wie sie die Botschaft kennen konnten. Zuerst das Gesetz. Das war einfach das Gesetz. Dann hatten sie einen Propheten oder einen Träumer. Und sie hatten das Urim Tumim. Das ist vielleicht ein bisschen tief. Das Urim Tumim, das war die Brustplatte, die Aaron an seiner Brust trug. Da waren 12 Steine darin. Jasper, Sardis, Karfunkel und so weiter. Und alle diese 12, diese großen Steine, die in der Brustplatte waren, zeigten, dass er der Hohepriester von jedem Stamm war, von allen 12 Stämmen von Israel. Und diese Brustplatte hing an einer Säule in der Gemeinde. Und wenn ein Prophet prophezeite und sicher sein wollte, ob es richtig ist oder nicht, was er sagte, mussten die Propheten oder Träumer vor das Urim Tumim stehen. Und dann erzählt er seinen Traum oder seine Vision, was immer er sah. Und wenn nun dieses heilige Licht, könnt ihr es sehen? Gott hat immer im übernatürlichen Bereich gewohnt. Die Versammlung dieser Lichter war einfach normal, bis die Stimme hervorkam. Und wenn die Stimme diese Steine traf, dann, wenn es nicht übernatürlich war, dann blieben die Steine schlafend. Aber wenn es übernatürlich war, haben diese Steine das Licht des ganzen Regenbogens reflektiert. Amen. Dann war es Gott, der sprach. Der sprach, das ist mein Prophet. Oder dieser Traum kam von mir. Es war aufgrund des Urim-Tumins, dass sie die Sache beurteilten.
If it wasn't supernatural, she lay dormant. But if it was supernatural, those lights all reflected the rainbow color together. Amen.
Praise God.
And that was God speaking, that is my prophet.
Amen.
That dream came from me. It was according to the young thunder.
Ihr erinnert euch, als Saulus abfiel, er sagte, er hätte nicht mal einen Traum und der Prophet Samuel war tot. Da gab es keine Möglichkeit und er sagte, sogar das Urim spricht nicht mehr mit mir. Da war nichts. Saulus stand vor dem Urim und seine Worte waren tote Klumpen. Gott hat ihn abgewiesen. Und dieses Urim Tumim war die Bestätigung von Aarons Priesterschaft. Nachdem Aaron gegangen war und Moses hing dieses Schild an der Säule. Die Aaron Priesterschaft hörte auf, als Jesus starb. Und nun, es trennt das Gesetz von der Gnade. Und als das Gesetz von der Gnade getrennt war, haben wir immer noch ein Urim Tumim. Und Paulus gebrauchte es. Das Urim Tumim ist Gottes unsterbliches, ewiges, fortdauerndes Wort. Seht ihr? Denn wer da immer etwas aus diesem Buche nimmt oder hinzufügt, ich möchte nichts außerhalb davon, aber ich möchte alles, was darin ist. Das ist die Gemeinde. Und alle Dinge müssen durch das Wort bewiesen sein. Aus diesem Grund sah ich etwas Verkehrtes kürzlich unter den Pfingstleuten. Ich sagte, ich kann nicht verstehen, warum das Öl, das aus euren Händen läuft, oder das Blut, das über euer Gesicht läuft, dass das ein Zeichen sein soll, dass ihr den Heiligen Geist habt. Das ist nicht schriftgemäß. Ich konnte es einfach nicht nehmen. Es muss vom Wort kommen. Nun, Paulus, er liebte einfach das Wort. Und bevor er etwas bezeugen wollte von seiner großen Erfahrung, die er hatte, ging er nach Ägypten für 3 Jahre. Ich glaube, es waren 3 Jahre dort in Ägypten. Und wisst ihr, was ich glaube, dass er getan hat? Ich glaube, dass er das Alte Testament nahm und durch das Alte Testament durchsuchte und herausfand, dass das in der Tat der absolute Messias war. Er musste seine Erfahrung mit der Bibel beweisen. Amen. Oh. Schaut ihn an, als er im Gefängnis war. Habt ihr gesehen, da gibt es eine Spanne im Leben von Paulus, wo er im Gefängnis war, während einer langen Zeit. Er hat das Buch an die Epheser geschrieben, er hat den Brief an die Hebräer geschrieben, er hatte Zeit. Gott hat ihn zur Seite gestellt dort in einem Gefängnis und er hat diese Briefe an die Gemeinden geschrieben. Eine an die Gemeinde von Ephesus, er hat eine an die Pfingstgemeinde geschrieben, er hatte viel Probleme mit ihnen. Mit der Pfingstgemeinde hat er mehr Probleme als mit allen anderen. So ist es immer noch. Aber er war dankbar für sie. Das Einzige, das er sie lehren konnte, wenn sie kamen, der eine hatte eine Zunge, der andere hatte einen Psalm, der andere hatte ein Gefühl, eine Sensation. Er konnte mit ihnen nicht über ewige Sicherheit sprechen. Er konnte mit ihnen nicht über Vorherbestimmung sprechen. Er konnte so nicht zu ihnen reden, denn sie waren Babys. Alle mussten etwas fühlen oder etwas sehen oder ein eigenartiges Gefühl haben, das um sie war. Irgendein Beweis brauchten sie einfach. Aber ich glaube, als er zu den Ephesern sprach, konnte er sagen, Gott hat uns als Söhne und Töchter vorherbestimmt und als Kinder eingesetzt in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt. Schaut euch das an. Oh mein. Seht ihr, wie er dann zum Römerbrief kommt und so weiter? Sie waren aufgewachsen. Oh, sie sprachen in Zungen, gewiss. Und sie hatten andere Zeichen des Heiligen Geistes unter sich. Aber sie machten keine Lehre daraus, keine Gefühle, kein Schütteln und eigenartige Gefühle. Paulus sagt, ihr geht ins Extreme. Wenn ihr doch imstande sein solltet zu lehren, seid ihr immer noch Kindlein und braucht Milch. Und ich versuchte immer, dieses Tabernakel dahin zu bringen, nicht eine Gruppe von Babys zu sein. Lasst uns erwachsen sein. Steht auf die Straße. Oh, da habt ihr es. Seht ihr, Paulus ging dort, um als erstes zu sehen, ob seine Erfahrung mit Gottes Bibel übereinstimmte. Wäre es nicht wunderbar heute, wenn die Menschen das wieder tun würden? Wenn wir unsere Erfahrungen, dass unsere Erfahrung Gottes Bibel passt, wenn das nicht so ist, dann ist unsere Erfahrung verkehrt, wenn das Urim Tumim nicht aufleuchtet. Wenn es darin aufleuchtet, Amen, dann haben wir es. Aber wenn das nicht ist, dann frage ich nicht, wie gut es scheint, wie wirklich es ausschaut, wie wenn es richtig wäre. Wenn diese Lichter nicht aufleuchteten an diesem Urim Tumim, dann war es verkehrt. Ganz egal, wie viel Erfahrung du hast, wie wirklich es scheint, wie gut es sich darstellt, wie gebildet es ist, was für ein großes Werkzeug es sein mag, um Seele zu gewinnen, wenn es nicht im Worte widerspiegelt, ist es verkehrt. So ist es. Es muss mit dem Wort in Übereinstimmung sein. Nun, ich glaube, da ist eine Mitte in der Straße. Die Straße, ich flehte zu der Nazarener Gemeinde zu gehen. Der Herr segne diese lieben Leute, altertümlich, geheiligte Methodisten, das sind sie, Gemeinde Gottes, Nazarener, Heiligkeitsbildige, viele dieser guten, alten, heiligen Kirchen, Gemeinden. Und sie pflegten ein Lied zu singen. Ich gehe auf dieser großen alten Straße und überall wohin ich gehe, ich wäre lieber ein altertümlicher Christ als alles andere, das ich kenne. Oh, das ist gut, das ist wunderbar. Und dann sprachen sie über die Straße der Heiligkeit. Nun, wenn ihr es lest dort im Jesaja im 35. Kapitel, dann seht ihr, er sagte, da soll eine Straße sein und ein Weg. Nun, das und ist ein Bindewort. Seht ihr, ein Hochweg, das war nicht eine Straße der Heiligkeit. Da soll eine Straße sein und ein Weg. Und das wird der Weg der Heiligkeit sein. Nicht die Straße der Heiligkeit, der Weg der Heiligkeit. Und der Weg auf der Straße ist in der Mitte der Straße. Die Straße ist gebogen, gebaut, dass das Wasser all den Schmutz abwäscht auf beiden Seiten der Straße, damit die Straße sauber bleibt. Wenn das nicht so ist, dann gibt es Pfützen. Und ihr steht da immer in diese Pfützen, wenn sie nicht richtig gebaut ist. Der Weg ist in der Mitte der Straße. Und auf der einen Seite, wenn die Menschen bekehrt werden, dann setzen sie ihre Gedanken direkt auf Christus. Und wenn sie dann ein bisschen gelehrt sind und nicht im Gebet bleiben, dann werden sie richtig kalt, steif und unbeweglich und rechthaberisch. Aber wenn sie etwas nervös sind und ihr nicht aufpasst, dann werden sie radikal und wild. Auf der anderen Seite, sie gehen in die Gefühle hinein, Sensationen, alles Mögliche. Aber die echte Gemeinde ist das gesunde Evangelium in der Mitte der Straße. Es ist nicht kalt, es ist nicht steif und es ist auch kein Fanatismus. Es ist die wirkliche, es ist mit der Liebe Gottes im Herzen. Das alte, warme Evangelium geht direkt in der Mitte der Straße mit der Liebe Gottes im Herzen und ruft auf beide Seiten. So ist es. Wie bekommt ihr so eine Gemeinde? Direkt aus dem Wort, dem Urim Tumim. Nun, Paulus wollte seine Gemeinde direkt in der Mitte der Straße haben und so ging er und studierte 3 Jahre. Er studierte alles, was er wusste in der Schrift. Darum hat Paulus den größeren Teil des Neuen Testamentes geschrieben. Gott musste ihn dazu bringen, denn da sollte ein heidnisches Zeitalter kommen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die 4 Evangelien, sie waren Juden, aber Paulus schrieb die meisten der Briefe. Passt auf, jetzt werden wir beginnen, den Hintergrund zu legen. Wo ist er nun? Er schreibt aus dem Gefängnis. Und er hat all seine Erfahrung, aber als erstes musste diese Erfahrung bewiesen werden und das ist der Schlüsselbrief dazu. Dies ist der Schlüsselbrief. Römer und Epheser und so weiter haben ihren Platz, aber dieses ist der Schlüsselbrief, der Hebräerbrief. Das ganze erste Kapitel erhebt Jesus Christus und trennt ihn vom, dass er nur ein Prophet ist. Das ganze Thema. Ich versuche, so schnell ich kann, hindurchzugehen, dass wir nicht zu lange bleiben müssen. Das ganze Thema, das trennt das Neue, das erste Kapitel, es trennt Jesus von jedem anderen Propheten oder jedem Gesetz und so weiter und zeigt, wer Jesus ist. Nun schaut. Erster Vers. Gott. Wir beginnen mit dem ersten Wort. Gott. Gott. Der Vorzeiten, vor langen Zeiten heißt das, vor Zeiten und in verschiedener Weise durch in der Vergangenheit durch die Propheten sprach zu den Vätern. Seht ihr, Gott vor Zeiten, vor langer Zeit sprach er zu den Vätern durch die Propheten. So musste er seine Botschaft geben, durch seine Propheten. Gott würde seinen Propheten senden, wie Elia, Jeremia, Jesaja. Und wenn ihr beachtet, niemals in der ganzen Geschichte der Welt hat eine Gemeinde je einen Propheten hervorgebracht. Durchforscht es. Im Alten Testament, im Neuen Testament, im heutigen Tag und in den letzten Tagen. Zeigt mir irgendeinen Propheten, der je aus der Gemeinde hervorkam in den letzten Tagen. Zeigt mir einen, der hervorkam. Und zeigt mir eine Zeit, wo ein Prophet, ein wirklicher Diener Gottes, nicht durch das kirchliche System der Welt verurteilt wurde. Denkt darüber nach. Jeremia, Jesaja, alle im ganzen Alten Testament, sie wurden verurteilt. Jesus sagt, ihr schmückt die Gräber der Propheten und dünscht sie wieder. Und ihr bringt sie dort hinein. So ist es. So geht die Gemeinde weiter. Schaut den heiligen Patrick. Die Katholischen beanspruchen ihn. Er ist nicht mehr katholisch, als ich es bin. So ist es. Aber sie beanspruchen ihn. Schaut Franz von Assisi. Sie beanspruchen ihn. Er ist ebenso wenig ein Katholik wie ich. Schaut Jean d'Arc. Ihr habt sie am Pfahl verbrannt als Hexe, weil sie Visionen sah und geistlich war. Habt sie am Pfahl verbrannt und diese Frau schrie um Gnade. Und ihr habt sie am Pfahl verbrannt und etwa 100 Jahre später habt ihr herausgefunden, dass sie eine Prophetin war. Sie war ein Diener Gottes, natürlich. Ihr habt einen großen Penalty geschossen. Ihr habt die Knochen der Prediger wieder der Priester ausgegraben und habt sie in den Fluss geworfen. Ihr schmückt die Gräber der Propheten und ihr bringt sie dort hinein. So ist es. Niemals hat ein kirchliches System je einen Mann Gottes hervorgebracht, hat es nie getan, auch heute nicht, und es wird nie so sein. Organisierte Religion war niemals Gottes Thema. Organisierte Religion war nie Gottes Thema. Die älteste organisierte Kirche der Welt ist die katholische Kirche. Dann kam Luther, dann kam Zwingli und nach Zwingli kommt Calvin. Calvin, dann die Anglikaner. Anglosachsen ergriffen es. Dann kam die anglikanische Kirche. König Henry VIII. Also protestierte und so weiter. Dann ging es weiter. Wesley, die Methodisten, die Nazarener, Heiligkeitspilger, weiter, bis am Schluss die Pfingstler kamen. Alle organisiert. Und die Bibel lehrt deutlich, dass die katholische Kirche eine Frau ist mit schlechtem Ruf und die protestantischen Kirchen, ihre Organisationen sind ihre Töchter. Offenbarung 17. Genau so ist es. Es sind nun nicht die Menschen, das sind in allen Kirchen gute Menschen, heilige, gerettete Menschen. Aber Gott ruft sein Volk nicht durch eine Organisation, er ruft sein Volk als Einzelne. Gott verhandelt mit Einzelnen. Was immer ihr seid, Methodisten, Baptisten, Protestanten, Katholiken oder was ihr seid. Gott hat vor Grundlegung der Welt euch gekannt und hat euch zum ewigen Leben vorherbestimmt oder ihr seid zur ewigen Verlorenheit bestimmt. Nicht, dass er einen verlieren wollte oder wollte, dass einer verloren gehe, aber da er unendlich ist, musste er das Ende von dem Anfang an kennen, sonst wäre er nicht Gott. Und Jesus kam nicht auf die Erde zum Sagen, zu sagen, nun, ich werde sehen, ob jemand Gnade hat, wenn ich so handle und so schwer sterbe, dann denken sie vermutlich, vielleicht kann ich dann ihre Herzen überzeugen. Gott führt sein Geschäft nicht in dieser Weise. Jesus kam für einen ganz spezifischen Zweck, um jene zu retten, die Gott vor Grundlegung der Welt kannte und wusste, dass sie gerettet würden. So hat er es gesagt. Er sagte, nicht jener, der will und jener, der läuft, es ist Gott, der Gnade zeigt. Amen. So sagt es Paulus. Derselbe Mann hier. Er sagte, aus diesem Grunde sah Gott, bevor Esau oder Jakob geboren wurde, er sagte, ich habe den einen geliebt und den anderen gehasst. Bevor einer der beiden Knaben geboren wurde, wusste er, dass Esau daneben war und er wusste, dass Jakob sein Geburtsrecht liebte. Und so, bevor die Welt geformt wurde, wusste er darüber. Nun werden wir in einer Minute herausfinden, wer der ist, der das wusste. Dieses Kapitel enthält es. Gott hat zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener Weise zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. Und er hat in diesen letzten Tagen zu uns durch seinen Sohn gesprochen. Was hat er getan? Hat zu uns in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn gesprochen. Nun, was würdet ihr denken, was da ein Prophet ist? Würden wir dann einen Prophet heute haben an diesem Tag? Absolut. Wodurch würde er sprechen? Sicher. Oder würde er dadurch sprechen? Sicher. Aber die Propheten des alten Tages, das war der Geist von Jesus Christus. Wir wollen das klarstellen, denn ich denke nicht, dass ihr das richtig erfasst. Nun, das ist wie eine Sonntagsschullektion und so wollen wir das etwas deutlich machen. Passt auf. Lass uns den Geist Gottes nehmen, der in Moses war. Er zeigt, es ist vollkommen der Vorschattierung von Jesus Christus. Das ganze Alte Testament, alle Charaktere vorschattieren das Kreuz. Moses wurde geboren als schönes Kind, verborgen im Schilf, hinweggenommen von den Eltern und so weiter. Er war ein König oder ein Führer, Gesetzgeber, Fürsprecher, Priester. Alles, was er war, ist ein Schatten auf Christus. Schaut Josef an, geliebt von seinem Vater, gehasst von seinen Brüdern, verkauft für beinahe 30 Silberstücke, in die Grube geworfen. Man dachte, er ist tot, wurde wieder hinausgenommen. In seiner Verfolgung wurde ein Diener gerettet und ein Metzger verloren. Die zwei Diebe am Kreuz. Und als er herauskam, hervorkam aus dieser Grube, wurde er zur rechten Hand Pharaos gesetzt. Das war die größte Handelsmacht dieser Nation, stärker als alle Nationen der Welt. Und kein Mann konnte zu Pharao kommen, es sei denn durch Josef. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und kein Mensch kann zu Gott kommen, nur durch Christus. Und wenn Josef den Thron verließ und hinausging, dann gingen Männer vor ihm her, schrien, bliesen die Trompeten und sagten, beugt die Knie, Josef kommt. Und wenn Jesus kommt, dann ertönt eine Trompete und jedes Knie soll sich beugen und jede Zunge wird es bekennen. Jawohl, mein Herr, da war er. Und als Josef starb, hat er ihnen ein Gedächtnis hinterlassen, jene, die auf Befreiung warteten. Ich konnte meine Hand an diesen Kasten legen vor kurzem. Er war aus Ton gemacht, in dem sein Leib sein sollte, seine Knochen. Er sagte, begrabt mich nicht hier, denn eines Tages wird Gott euch besuchen. Er war ein Prophet. Gott wird euch besuchen. Und er sagte, wenn ihr in das verheißene Land kommt, dann nehmt meine Knochen mit. Da war ein alter Hebräer mit einem blutig geschlagenen Rücken. Er konnte zu diesem Kasten schauen und sagen, eines Tages werden wir hier hinausgehen. Jesus hat ein Gedächtnis hinterlassen, ein leeres Grab. Eines Tages, wenn wir über das Grab gehen und unsere Geliebten, dann hören und diese kleinen Verse, wenn sie diese hören, Asche zu Asche, Staub zu Staub, Erde zu Erde. Aber Bruder, wir können über das Meer zu einem leeren Grab schauen. Eines Tages werden wir hier rauskommen, wir gehen nach Hause. Er kommt. Alles zeigt es im Schattenbild. Schaut David an. Abgewiesen durch seine eigenen Leute. Entthront von seinem eigenen Volk. Ein König über Jerusalem wurde aus Jerusalem gejagt durch seine eigenen Leute. Und als er zum Ölberg ging, schaute er zurück und weinte. Er war abgelehnt. 800 Jahre später kommt der Sohn Davids, der König über Jerusalem, saß auf dem Hügel und weinte, weil er abgelehnt war.
He was rejected. 800 years of him. The son of David. Amen. King of Jerusalem. Amen. Well, he was rejected.
Das war der Geist von Christus in David. All diese Vorschattierungen, Vorschatten vom Kreuz. Jene Propheten damals sprachen in seinem Namen. Sie lebten in seinem Namen. Sie handelten in seinem Namen. Gewiss. Gott hat zu verschiedenen Zeiten, in verschiedener Weise, zu den Vätern gesprochen durch die Propheten, aber an diesem letzten Tag durch seinen Sohn. Die Propheten und geistliche Menschen an diesem Tag sind nur eine Reflexion von Christus. Dort, durch das Gesetz, standen sie da und hier stehen sie und schauen zurück von der anderen Seite durch die Gnade. Im Hebräer 11. Kapitel, ich habe mich oft gewundert über dieses letzte Kapitel, den letzten Teil des 11. Kapitels vom Hebräerbrief, wo er über Abraham spricht, das große Glaubenskapitel. Und am Ende sagt er, Sie wanderten umher in Schaffellen, in Ziegenhäuten. Sie litten Not und wurden zersägt. Sie wanderten umher, hatten keinen Ort, wo sie hingehen konnten. Sie waren gehasst und verachtet, verfolgt. Der, der diese Welt nicht würdig war. Solche Menschen. Dann steht Paulus da und sagt, aber ohne uns sind sie nicht vollkommen. Denn sie schauten nur zum Kreuz und wir schauen durch das Kreuz. Wir haben den Geist von Christus, nachdem er menschliches Fleisch geworden war und unter uns wohnte. Wir kommen hier durch den Heiligen Geist und das ist ein viel besserer Plan. Und manchmal frage ich mich, was die Christenheit heute erwartet. Ein Prediger, der mit einem Zelt gehen muss, nennt sich selbst ein Prophet, geht dorthin und sagt, nun, wenn Sie mir so und so viel Geld geben, wenn ich das beste Auto bekomme, wenn mein Gehalt erhöht wird alle 6 Monate, wir müssen immer das Beste haben, wir haben die besten Häuser, wir haben die besten Kleider. Was werden wir tun, wenn wir in der Gegenwart dieser Männer stehen, die in Ziegenfällen umherwanderten, in Schafhäuten und keinen Ort hatten, ihr Haupt hinzulegen? Sie wanderten durch die Wüsten und wenn jemand über uns Spaß macht, dann sind wir schon bereit, die Gemeinde zu verlassen und nicht mehr zu kommen. Was die Christenheit heute braucht, wir sollten uns schämen. Gott sei uns gnädig. In jenem Tag sprach er durch die Propheten, aber an diesem Tag durch seinen Sohn. Das war das Wort eines Propheten dort. Dies ist das Wort des Sohnes heute. Oh, gesegnet sei der Name des Herrn. Mit anderen Worten, wenn ihr zum Schattenbild schaut, dem Negativ, dann könnt ihr einen Fehler machen. Aber dies ist entwickelt. Das Bild ist deutlich. Jenes war durch die Propheten, dieses ist durch seinen Sohn. Jenes war das Negativ, dieses ist das Positiv. Amen. Könnt ihr es sehen? Da gibt es keine Möglichkeit zu verlieren. Es ist eine positive Sache. An diesem Tag durch seinen Sohn. Oh, wie wunderbar. Den er bestimmt hat als Erbe. Oh, Erbe von allen Dingen. Was war es? Es war eine Vereinbarung. Hört zu. Er war der bestimmte Erbe. Das war Christus aller Dinge. Oh, der Teufel wusste das seit dem Garten Eden. Seht ihr, als der Teufel hörte, das Wort damals an jenem Gerichtstag über diese Leute, wie gesagt wurde, weil du von der Erde kommst, also vom Staub wirst du zum Staube werden und der Same des Weibes soll der Schlange den Kopf zertreten. Sorry, das stimmt jetzt nicht. Ein verheißener Same. Satan hat die Sache andauernd beobachtet. Als Abel geboren wurde, sagt er, da ist er, das ist der Same. Das ist er, das ist der Same. Und er tötete Abel. Sein Sohn Kain tötete Abel. Und sobald Abel starb, sagt er, ich habe den Samen. Und er schlug ihn. Er sagt, ich habe es. Aber der Tod von Abel, da war die Geburt von Seth, die Auferstehung. Seth, schaut, was daraus hervorkam. Die Linie von Seth. Demütig, gerechte Männer, hinab bis Henoch, hinab bis Noah, bis zum Ende der vorsintflutlichen Zerstörung. Schaut die Linie Kains. Kluge Leute, gebildete Wissenschaftler. Sagt nicht die Bibel, sagt nicht Jesus, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Königreiches. Schaut die Linie von Kain. Heute. Klug, gebildet, skeptisch, sehr religiös, seht ihr? Sehr religiös. Wissenschaftler, Architekten, große Männer. Nehmt diese großen Männer, schaut Thomas Edison an. Viele große Männer, schaut euch Einstein an. Die Gehirne dieser Welt, die sogenannten. Die Gehirne der Welt. Aber wir versuchen nicht, das Gehirn zu benutzen. Wir wollen die Gesinnung, die in Christus war, in uns haben und in dieses Wort schauen und es so nennen. Die Ärzte, auch wenn wir sie begrüßen, mit dem, was sie haben, aber die meisten sind Skeptiker, Agnostiker. Schaut, diese klugen, intelligenten Leute heute. Sie sind auf der Seite von Kain. Aber schaut euch die demütige und sanftmütige Linie an. Da habt ihr eure Auferstehung wieder. Gesegnet sei der Name des Herrn. Da habt ihr es. Seht, er hat ihn zum Erbe aller Dinge gemacht. Aller Dinge. Durch den er auch die Welten gemacht hat. Wer hat die Welten gemacht? Christus. Christus hat die Welten gemacht, jawohl. Lass es ein bisschen weitergehen. Welcher der Glanz seiner Herrlichkeit ist und das zum Ausdruck gebrachte Bild. Welche Herrlichkeit? Gottes Herrlichkeit. Das zum Ausdruck gebrachte Bild von wessen? Gottes Bild. Oh, das liebe ich. Das zum Ausdruck gebrachte Bild seiner Person und alle Dinge trägt durch das Wort. Da habt ihr es. Das Wort ist es, das alle Dinge trägt. Jesus sagt in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nie vergehen. Er trägt alle Dinge. Die Wissenschaft versucht es hinabzutun und zu sagen, es ist ein altes Buch, es ist übersetzt worden, sogar die römisch-katholische Kirche, Bischof Sheen sagte, das ist 4 oder 5 Mal übersetzt worden und da ist nicht mehr viel davon zu halten. Ihr könntet nicht davon leben, wenn ihr es hättet. Aber er hält alle Dinge durch sein Wort. Amen. Das denke ich darüber. Ich glaube die Bibel. Das Wort seiner Kraft. Da ist Kraft in dem Wort. Nachdem er durch sich selbst unsere Sünden gereinigt hat, seht ihr, setzt er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe. Was versucht Paulus zu tun? Er versucht zu zeigen, dass Gott alle Dinge in Christus getan hat und Christus das zum Ausdruck gebrachte Bild von Gott ist. Der gesamte Rest dieses Kapitels befasst sich mit dem, dass er höher war als jeder Engel, höher als alle Mächte, und Engel haben ihn angebetet. Paulus versucht, ihn zu verherrlichen. Wenn ich nicht weiterkomme, möchte ich versuchen, der Rest ist einfach eine Verherrlichung von Christus. Was Paul hier sagte, seht ihr, im 11. Kapitel, er spricht über die Welt und sagte, zu welchem Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, an diesem Tag habe ich dich gezeugt. Am Ende der Welt sagt er, sie wird zugrunde gehen, die Welt wird zugrunde gehen, und alle Dinge der Welt werden zugrunde gehen. Er wird sie wie ein Kleid einrollen, wie ein Mantel, wenn alt ist, und es wird vergehen, aber du bleibst für immer. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und du wirst nie zugrunde gehen. Er sitzt zu Rechten in der Majestät. Was bedeutet rechte Hand? Nicht, dass Gott eine rechte Hand hätte und jemand darauf sitzt. Die rechte Hand bedeutet in der Kraft und Autorität. Er hat die Autorität von allem, Im Himmel und auf Erden. Und der ganze Himmel und die ganze Erde wurde durch ihn gemacht. Nun, wer ist dieser große Mann, Christus, hier, Gott, in Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist eine Trinität. Aber nicht eine Trinität von Leuten, eine Trinität von Ämtern des einen Gottes. Er war der Vater, der die Kinder Israel führte. Das war sein Amt, der große Jehova-Vater. Und er wohnte auf der Erde und wurde Sohn genannt. Und jetzt wohnt er in seiner Gemeinde und wird Heiliger Geist genannt, nicht drei Götter, ein Gott in drei Ämtern. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Leute versuchen aus ihm drei verschiedene Götter zu machen, Gott der Vater. Aus diesem Grunde könnt ihr das nie einem Juden bringen, das könnt ihr nicht. Er hat ein Gebot, ich bin ein Gott, da ist nur ein Gott. In Afrika taufen sie auf drei verschiedene Arten. Sie taufen einmal für den Vater, einmal für den Sohn und einmal für den Heiligen Geist. Die apostolische Glaubensmission, sie taufen dreimal mit dem Gesicht nach vorwärts auf seinen Tod. Und was sie volles Evangelium nennen, an der Ostküste, sie taufen dreimal rückwärts auf sein Begräbnis. Und einer sagt, als er starb, fiel er vorwärts. Ein anderer sagt, nein, man begrabt einen Mann auf seinem Rücken. Das sind doch nur technische Dinge. Und das sind doch beide verkehrt. Aufgrund der Schrift. Dies ist das Urim Tumim und das erledigt die Sache. Seht ihr? Lasst uns das Bild bekommen und sehen, wie es heute Abend ausschaut. Hier, wenn ihr es sehen möchtet. In all den 25 Jahren, wo ich Prediger war, ich habe es studiert und ich habe mich oft über die Gaben in der Gemeinde gewundert. Was sind diese Gaben? Prophetie, mit Zungen reden, Auslegen von Zungen, göttliche Offenbarung und so weiter. Das kommt alles durch Christus.
Speaking with tongues, interpretation of tongues, divine revelation, and so forth. That all comes through Christ.
Schaut, Christus ist das Haupt von allen Dingen. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Habt ihr je einen großen Diamanten gesehen? Ein großer Diamanten, der richtig geschlagen ist? Da sind kleine Splitter herausgeschlagen. Dann bekommt man einen richtigen Diamanten. Wozu sind die Splitter? Nun, der wirkliche Diamant, so wie er kommt, wird geschlagen. Der wirkliche Diamant, ich war dort in Kimberley. Viele von euch haben gehört, dass man dort Diamanten einfach auf der Straße auflesen kann. Das stimmt. Billy und ich und Herr Bosworth, der Präsident der Kimberley Diamantenminen, war mein Aufseher in den Versammlungen dort und sie nahmen uns dort hinein und sie graben etwa 500-600 Meter unter der Erde und dann kommen diese großen Steine, sie nennen es Big Blue, großer Blauer, dieser blaue Stein und diese Eingeborenen graben 600 Meter unter der Erde, um den Preis hochzuhalten. Ihr könntet dort zu einem Fluss gehen und sie müssen hunderte von Meilen vom Fluss bewachen. Ihr könnt zwei Gefäße nehmen, 2,5 Liter Gefäße, sie mit Sand füllen, nach Hause gehen und wenn du zu Hause wärst, dann wärst du ein Multimillionär. So viele Diamanten wären darin. Aber sie müssen daran arbeiten, sie herausholen, um den Preis hochzuhalten. Nun, die Diamanten, wenn sie kommen, dann sind sie einfach schön runde Stücke wie Glas. Da gibt es einen blauen Diamanten, einen schwarzen Diamanten, einen bernsteinfarbenen, einen glasigen Diamanten, weißen Diamanten, wenn sie hervorkommen. Aber wenn man sie gebrauchen will, dann muss ein Teil von diesem Diamanten weg. Er muss diese Splitter verlieren. Sie klopfen diese Splitter weg. Und wenn er dann ans Licht kommt, dann beginnt er zu funkeln. Das ist der Schliff und das bringt das Funkeln, so wie er geschnitten oder geschlagen ist. Und wenn das geschehen ist, dann funkelt der eine im grünen Licht, der andere im blauen Licht. ein anderer im goldbraunen Licht, einer im roten Licht, verschiedene Lichter kommen wie in einem Regenbogen. Sie nennen es das Feuer im Diamanten. Nun, jeder von diesen Lichtern repräsentiert Gaben. Aber da gibt es nur einen. Christus ist der Diamant. Und er war derjenige, der kam, geschlagen, verwundet, und Splitter kamen von ihm. Er wurde geschlagen, dass er sich selbst wieder reflektiert als Licht in die Welt. Er ist der Hauptdiamant. Könnt ihr euch vorstellen, bevor je eine Erde war, bevor da ein Licht war, bevor ein Stern war, bevor da irgendetwas war, da kam eine große Quelle des Geistes hervor, und aus dieser Quelle kam die allerreinste Liebe. Denn da gab es nichts anderes, das kommen konnte, als Liebe. Was wir heute Liebe nennen, ist eine pervertierte Liebe. Aber so, wenn wir nur etwas Essenz oder ein kleines bisschen dieser Liebe in uns haben, das ändert unsere ganze Einstellung. Daraus hervorkommt ein anderer Strom aus dieser Hauptquelle, diesem Diamanten, und das wird Gerechtigkeit genannt. Absolute Gerechtigkeit. Aus diesem Grunde haben wir ein Gesetz. Aus diesem Grund müssen wir ein Gericht haben. Wenn das Gericht nicht dem Gesetz folgt, dann nützt das Gesetz nichts. Und als das Gericht gebracht wurde durch das Gesetz, brachte es den Tod. Und niemand konnte den Preis bezahlen, nur Gott selbst. Und er hat den Preis für unseren Tod bezahlt, hat unsere Sünden auf sich genommen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes werden durch ihn. Halleluja. Und als diese großen Lichter hervorkamen, oder diese großen Strahlen des Geistes, Liebe, Frieden, das alles war er. Da war kein Leiden, kein Hass, kein Streit. Das konnte nicht von dieser Quelle kommen. Das war Jehova. Das war Jehova Gott. Und so, wie die Theologen sagen, ging eine Theophanie von dem weg, und das wird in der Schrift Logos genannt. Der Logos, der aus Gott hervorkam. Es ist schwer zu erklären, aber das war ein Teil von Gott. Hier ist es, was geschah. Oh, entschuldigt mich, ich komme einfach in die Sache.
And now, as the theologians call it, a theosophy went from there, which was called in the scripture the Logos. The Logos that went out of God. It's hard to explain, but it was a part of God. Now here's what happened.
Das bringt mich einfach dahin. Ich liebe das einfach. Dieser Logos. Und diese große Quelle. Diese große Quelle des Geistes. Die keinen Anfang hatte und kein Ende. Dieser große Geist begann sich Richtung Schöpfen zu formen. Und der Logos, der daraus hervorkam, das war der Sohn Gottes. Es war die einzige sichtbare Form, welche der Geist hatte. Und es war eine Theophanie, und das bedeutet ein Leib, und der Leib war wie der Leib eines Mannes. Moses sah ihn, als er vorbeiging dort beim Felsen. Er schaute und er sagte, es sieht aus wie der Rücken eines Mannes. Es ist derselbe Leib, den wir empfangen, wenn wir hier sterben. Wenn dieses irdische Tabernakel, dieser irdische Tempel abgebrochen wird, dann haben wir einen, der schon auf uns wartet. Das war es, es wurde Theophanie genannt, und das war der Sohn Gottes. Dieser Sohn, dieser Logos wurde Fleisch, weil wir ins Fleisch getan worden waren. Und die Theophanie, der Logos, wurde Fleisch hier unter uns. Und es war nichts anderes als der Wohnort für diesen gesamte Quelle, die in ihm wohnte. Oh, könnt ihr das sehen? Da ist es. Das war dieser eine. Schaut hier. Lass uns noch schnell zum Hebräer 7. Kapitel gehen. Nur einen Augenblick der Gnade, so Gott will. Seht ihr, wie es hier ausschaut? Abraham, wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten, gut. Wir erfassen das und dann werden wir nächsten Sonntag aufhören, beenden, so der Herr will. Abraham kehrte zurück von der Schlacht gegen die Könige. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, wie viele wissen, was Salem war? Das war Jerusalem. König von Salem, Fürst des höchsten Gottes, der Abraham begegnete, als er von der Schlacht gegen die Könige zurückkehrte und ihn segnete. Hört! Dem auch Abraham einen Zehnten von allem gab, der genannt wird König der Gerechtigkeit, dann auch König von Salem, das ist der König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat weder Anfang noch Ende seiner Tage und noch ein Ende des Lebens. Ein König kommt von Salem, begegnet Abraham, als er von der Schlacht gegen die Könige zurückkommt. Und dieser König hatte keinen Vater, keine Mutter, kein Anfang der Tage und kein Ende des Lebens. Wem ist Abraham begegnet dort? Denkt jetzt, sagt er. Er hatte keinen Vater, hatte keine Mutter. Es gab keine Zeit, wo er begann und niemals eine Zeit, wo er enden wird. So dieser selbe König von Salem muss auch heute noch leben. Seht ihr es? Es war diese Theophanie, das war der Sohn Gottes. Welchem Salem? Da vom Jerusalem, das aus der Höhe kommt. Der Abraham segnete, als er versuchte, eine Stadt zu finden, dessen Baumeister und der Bauer Gott war. Er wanderte in Schafhäuten und Ziegenhäuten überall, in Nöten wanderte, suchte eine Stadt, deren Baumeister und Schaffer Gott war. Und er traf den König von diesem Salem, der herabkam, und er zahlte ihm den Zehnten von all seiner Beute. Amen. Oh, Bruder Graham, das war er. Das war er. Abraham hat ihn wieder gesehen. Eines Tages saß er im Zelt und er schaute und er sah dort, dass drei Männer kamen. Wisst ihr, da ist einfach etwas mit einem Christen, der den Geist kennt, wenn er es sieht. Er weiß es einfach, da ist etwas Geistliches mit ihm. Geistliche Dinge müssen geistlich unterschieden werden. Wisst ihr, ja, er sagte es, wenn er wirklich geboren ist, meine Schafe kennen meine Stimme. Und er wusste einfach, dass da etwas war. Er rannte raus und er sagte, komm herein, mein Herr, setze dich. Ruhe ein bisschen aus, ich habe dein Stück Brot. Und ich gebe es in deine Hand, ich wasche deine Füße, ruhe dich aus und dann kannst du weiterreisen, denn du bist jetzt bei mir zu Besuch. Hier in diesem trockenen Land hat er den schweren Weg genommen, den Weg mit den Verachteten des Herrn. Während Lot im Reichtum lebte, sein Neffe dort unten, aber er lebte in Sünde. Das produziert Reichtum meistens. Das ist Sünde. Und so führte sie Abraham herauf, holte ein wenig Wasser, wusch ihre Füße, lief hinaus, holte ein Kalb, fing ein fettes Kalb aus der Herde, tötet es, dann bracht er es seinem Knecht, um es zuzubereiten, und er sagt, Sarah, knete dein Mehl. Ihr wisst, was kneten ist. Wisst ihr, Mama hatte so einen alten, so etwas wie einen Keil in ihrem Mehltrog. Habt ihr hier so ein Ding gesehen, mit einer Siebvorrichtung? Da war ein Keil darin, damit konnte man das Mehl rächen. Ich habe es oft gesehen, wie Mama es mit einem Keil tat. Sie hatte so einen runden Behälter mit Maschendraht. Sie nahm das Mehl und siebte es auf diese Weise durch, wisst ihr? Klopfte es vor und zurück. Dann nahm sie einen Keil, rächte es so umher, um es vollständig durchzubekommen. Und dann mussten wir jeweils hinuntergehen in diese alte Kornmühle, unser Mehl mahlen. Und die großen alten Mühlsteine, ihr wisst, die waren schwer. Damit machen sie richtiges Maisbrot, damit konnte man den ganzen Tag Holz sägen. Und so sagt er dann, schnell knete das Mehl und bereite einige Maisbrote auf dem Herd. Und sie molken die Kau, bekamen etwas Milch, sie schleuderten sie, erhielten etwas Butter. Dann gingen sie, töteten ein Kalb, erhielten etwas Fleisch. Dann wurde das Fleisch gebraten, dann nahmen sie Buttermilch, das Maisbrot, sie nahmen etwas Butter, um sie auf die heißen Maisfladen zu streichen. Oh, das schmeckt echt gut. Und sie strichen alles darauf. Dann brachte es heraus und setzte es diesen drei Männern vor. Und während sie alle aßen, schauten sie unentwegt nach Sodom. Und nach einer Weile standen sie auf und begannen wegzugehen. Und Abraham sagte, du wirst das nicht mir verheimlichen. Ich kann es nicht verheimlichen, was ich tun werde. Ich werde hinabgehen. Die Sünden von Sodom sind in mein Ohr gekommen. Wer war der Mann? Staub in all seinen Kleidern, saß da, aß das Fleisch eines Kalbes, trank die Milch einer Kuh, aß da etwas Maisbrot, etwas Butter. Wer ist dieser eigenartige Mann? Drei von ihnen saßen da. Staub an all den Kleidern. Ja, wir kommen aus einem fernen Land. Ja, sehr, sehr fernes Land. Seht ihr? Er sagte, ich kann es dem Abraham nicht verheimlichen. Ich sehe, dass er Erbe der Erde ist. Amen. Ich offenbare meine Geheimnisse. In anderen Worten, jenen, die Erben der Erde sind. Das sollte die Gemeinde heute sein, so ist es. Die Geheimnisse Gottes haben, zu wissen, was ihr tun müsst, wie ihr handeln sollt, wie ihr wandeln sollt, wie ihr leben sollt. Wir sind Erben der Erde, ist das richtig? Er offenbart es dir, weil er dir nichts verheimlichen kann. Darum beobachten wir diese Dinge, die da geschehen, und die Welt sagt, ah, das ist nur eine Gruppe von Fanatikern, aber sie sollen reden, was sie wollen. Die Erben der Erde kennen diese Dinge. Sie werden Kinder Gottes genannt werden. Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde ererben. Er bringt ihnen seine Geheimnisse, er offenbart sie ihnen, er zeigt, was sie damit tun sollen, wie sie leben sollen, all die Dinge der Welt verlassen, göttlich wandeln, göttlich leben in dieser gegenwärtigen Welt. Mit ihm allein wandeln, die Welt soll sagen, was sie soll. Und so sagt er, ich kann das Geheimnis dem Abraham nicht verheimlichen, weil ich sehe, dass er Erbe der Erde ist. Aber er sagte, ich werde hinabgehen, um Sodom zu zerstören. Ich werde hinabgehen. Was wirst du tun? Wo kommst du her? Was ist das alles? Komm, finde es heraus. Er sagte, noch eine andere Sache, Abraham. Du hast 25 Jahre auf die Verheißung gewartet, die ich dir gegeben habe. Du hast all diese Windeln und Nadeln bereit gemacht für dieses Baby, Kindlein, vor 25 Jahren, und du hast immer noch auf mich gewartet. Nun, ich werde dich zur Zeit des Lebens wieder besuchen. Aufgrund der Zeit des Lebens, nächsten Monat, werde ich mit dir sein. Und Sarah, dort hinten im Zelt, und dieser Mann hatte dem Rücken dem Zelt zugewandt, sprach mit Abraham, und Sarah, sie machte so, und er sagte, warum lacht Sarah? Das war doch Telepathie, nicht wahr? Eh? Warum lacht Sarah?
And this man had his back turned to the tent, talking to Abraham like this, and Sarah went, he said, what made Sarah laugh?
Amen.
Oh, how about that? That was quite a telepathy, wasn't it?
Warum lacht Sarah? Sarah hat gesagt, ich habe nicht gelacht. Er sagt, natürlich hast du. Sie war erschrocken, sie zitterte. Wer war der, der wusste, was sie dort hinten im Zelt tat? Das war derselbe Gott, der heute mit uns ist. Derselbe, er weiß alles darüber. Er offenbart es dir, wenn du es brauchst. Warum lachst du? Er hatte den Rücken zugewandt, die Bibel bestätigt das, sein Rücken war dem Zelt zugewandt, aber er wusste es. Was tut sie dort hinten, seht ihr? Aber er sagt, ich werde dich wieder besuchen. Wer ist dieser eigenartige Mann? Wisst ihr, was geschah? Er ging einfach weg und verschwand. Und die Bibel sagt, dass das der allmächtige Gott war, Jehova, die große Quelle, diese Theophanie, dieser Logos. Ein Prediger sagte vor kurzem zu mir, sagte Bruder Brennan, du glaubst doch in der Tat nicht, dass das Gott war, nicht wahr? Ich sagte, die Bibel sagt, das war Elohim, Gott, Elohim. Der allmächtige Gott, El Shaddai, so ist es. Der Kraftgeber, der Befriediger, Amen. Oh, ich fühle mich religiös. Denk darüber nach. Da ist er. Nun, ich werde euch zeigen, wer er hier ist, und dann werdet ihr sehen, wer der Sohn ist. Das war Jesus, bevor er den menschlichen Namen Jesus bekommen hatte. Er stand dort an dieser Quelle. Und sie tranken von dieser Quelle und sie sagen, wir haben Wasser in dieser Wüste und solche Dinge. Und sie aßen das Manna. Jemand sagte, unsere Väter haben 40 Jahre Manna gegessen in der Wüste. Er sagte, und alle sind tot. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel kommt. Wer von diesem Brot isst, wird niemals sterben. Nun, sie sagen, aber unsere Väter haben von einem geistlichen Felsen getrunken in der Wüste, der ihnen folgte. Er sagt, ich bin dieser Felsen. Hey. Johannes, das 6. Kapitel. Warum sagen Sie? Ist das richtig? Was sagen Sie? Du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt. Natürlich, durch seine Arbeit machte ihn älter, als er war, aber er war erst 30 Jahre alt. Sie sagen, du bist ein Mann, nicht einmal über 50, und du sagst, du hättest Abraham gesehen, der seit 800 oder 900 Jahren tot ist. Wir wissen jetzt, dass du ein Teufel bist. Er sagte, bevor Abraham war, war ich. Da ist er. Wer ist er, ich bin? Ein fortwährender Name für alle Generationen. Das war die Feuersäule im brennenden Busch. Ich bin, der ich bin. Dort ist er. Diese Theophanie, Sohn Gottes genannt. Der Ich Bin, Jehova. Halleluja. Thomas sagte, Herr, zeige uns den Vater und das genügt uns. Er sagt, solange bin ich schon bei euch und du kennst mich nicht. Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Und du, warum sagst du, zeige uns den Vater? Ich und der Vater sind eins. Mein Vater wohnt in mir. Ich bin einfach ein Gefäß, ein Zelt, Sohn genannt. Und der Vater wohnt in mir. Nicht ich tue die Werke, mein Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Er tut die Werke, nicht ich. Nun, wir gehen wieder zurück. Mose sah ihn, der Rücken von ihm, und er sagte, er sah aus wie der Rücken eines Mannes. Und der Logos, der aus Gott kam. Was geschah dann? Das war Gott. Und der Grund, dass er vom Logos Fleisch werden musste, warum geschah das? 5 Minuten vorher war er Logos. Aber was tat er? Er hat einfach hinübergegriffen. Nun, unsere Leiber sind aus 16 verschiedenen Elementen der Erde gemacht, das wissen wir. Aus Potasche, etwas Calcium, Petroleum, kosmisches Licht, Atome und so weiter. Alles zusammengenommen bildet diesen Leib. Es kommt vom Staub der Erde. Ihr esst Nahrung und diese Nahrung, sie kommt vom Staub, geht zum Staub und so geht es. Dein Fleisch, was dein Fleisch betrifft, ist kein anderes Fleisch als ein Pferd oder eine Kuh oder sonst etwas. Es ist einfach Fleisch. Oh, mein Junge, du verherrlichst dein Fleisch. Aber dieser Geist hat eine Seele, mein Bruder. So ist es. Aber dein Fleisch ist einfach Staub von der Erde, wie bei einem Tier. Dein Fleisch ist nicht mehr als ein Tier. Und wenn ihr lüstet nach dem Fleisch und den Dingen, die ihr seht, lüstet nach Frauen und all diesen verschiedenen Dingen, dann ist es immer noch das Tier. So ist es. So ist es. Ihr solltet es nicht tun. Der Geist Gottes wird euch auf eine höhere Ebene führen als das. So ist es. Hier ist diese große Theophanie, die steht dort. Dieser große Jehova, wisst ihr, was er sagte? Er hat einfach hinübergegriffen, hat eine Handvoll Atome genommen, etwas Licht, hat hineingeblasen und da war ein Leib, ist hineingestiegen. Das war alles. Dann sagt er, komm Gabriel, dieser große Erzengel. Dann ging er, hat hineingeblasen, steig in diesen Leib, komm Michael, der Engel an seiner rechten Seite für die Juden, steig hier hinein. Gott und zwei Engel gingen dort hinab, in menschlichem Fleisch, tranken Milch von einer Kuh, aßen Butter von dieser Milch, aßen etwas Maisbrot, aßen das Fleisch eines Kalbes, zwei Engel und Gott. So sagt es die Bibel. Das ist dieser Melchisedek, den Abraham traf, als er von der Schlacht gegen die Könige zurückkam. Das ist der Sohn Gottes. Wenn wir im Hebräer ins 7. Kapitel gehen, sagt er, er wurde geschaffen nach der Ordnung des Sohnes Gottes. Da ist er hat alle Dinge durch ihn gemacht. Und er ist einfach dort herausgetreten und hat einfach diesen Staub verwandelt und dann ging es wieder zu Staub und er trat hinaus zurück in die Herrlichkeit. Die Engel, sobald sie Herr und Frau Lot befreit hatten und sie hat anschauend zurückgeschaut, er sagte, sie sollen das nicht tun. Die Engel traten einfach zurück in die Gegenwart Gottes. Welch große Hoffnung haben wir in diesem großen Glauben, den wir heute Abend dienen. Der lebendige Gott, der Jehova, die Feuersäule, ist mit uns. Zeigt sich selbst in Kraft, in Taten, in Verherrlichung. Er ließ zu, dass man ein Foto von ihm machte. Derselbe Jehova, der Sohn Gottes, der von Gott kam, zurück zu Gott ging und für immer in seiner Gemeinde wohnt. Hier ist er. Er hat unsere Namen auf seinem Buch mit einem geschworenen Eid durch ihn selbst, denn da war kein Größerer, bei dem er hätte schwören können, dass er uns am letzten Tage auferwecken werde. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Und wer zu mir kommt, den werde ich in keiner Weise ausstoßen. Wer mein Wort hört und glaubt, der mich sandte, hat ewiges Leben und wird niemals in Verurteilen kommen, sondern er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Dieser selbe eine konnte einfach hingreifen, eine Handvoll Calcium, Potasche nehmen und hineinblasen. Da habt ihr es wieder. Und mein Name ist auf seinem Buch, in seinem Buch. Oh, weshalb sollte ich mich kümmern, wenn meine Schultern einfallen und ich alt werde? Oh, gewiss nicht, kein bisschen. Bruder Mike, eines Tages, Gott segne den Heilsbruder, wenn diese große Trompete kommt und ertönt und dieser Josef hervorkommt. Halleluja! Er wird sagen, Kinder! Da werdet ihr sein, in seiner Gleichheit geschaffen.
Brother Mike, one of these days, bless your heart, brother. when that great trumpet of the sound and that Joseph will step forth. Hallelujah! Amen. You say, children!
Herr, wir sagen, Kinder! Und ihr werdet in seiner Gleichheit gemacht, für immer jung. Das Alter ist vergangen, Krankheit ist vergangen, Probleme sind vergangen, Sorgen sind vergangen. Ehre sei dem lebendigen Gott. Das ist der, der durch den er heute redet. Durch seinen Sohn. So vergangen sein, in verschiedener Weise, hat er durch die Propheten gesprochen, aber in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn, durch Christus Jesus. Er spricht zum Herzen jedes Mannes, jedes Menschen, den er gerufen hat. Wenn ihr je seine Stimme gehört habt oder wenn ihr gehört habt, wie er an euer Herz klopft, bitte schickt ihn nicht weg. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, heute Abend sind wir so glücklich beim Öffnen dieses Hebräerbriefes, wie Paulus direkt zurückging in die Evangelien. Er wollte es nicht vom Hören sagen oder auf einer Erfahrung bewenden lassen. Er wollte, dass wir wissen, was Wahrheit ist, und er ging direkt zurück in die Evangelien, zurück ins Alte Testament, zum Evangelium, das ihnen gepredigt wurde. Und er sah durch das Alte Testament all diese Schattenbilder und Typen. Darum haben wir dieses große Hebräerbuch heute, dieses gewaltige Buch. Wir sehen es, Herr, und wir lieben es. Und durch die Zeitalter, es ist verbrannt worden, zerrissen worden, es ist versucht worden, man hat es hinweggetan, aber sie geht trotzdem weiter damit. Denn du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Dann sagen die Skeptiker nun, Paulus hat das geschrieben. Nicht Paulus, Gott, der in Paulus war. Dieses schöpferische Wesen, das im Innern von Paulus war. So wie er in David war, als er sagte, ich werde nicht zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sieht, ebenso wenig werde ich zulassen, dass seine Seele in der Hölle bleibt. Der Sohn Gottes nahm diese Worte von diesem Propheten und er ging direkt ins Herzen der Hölle und sagte, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Und er hat es getan, denn Gottes Wort kann nicht ein Jota fehlen, es kann nicht fehlgehen. Wie danken wir Gott für dieses große Urim Tumim, zu wissen, dass unsere Erfahrung heute Abend, Herr, direkt reflektiert in dieser Bibel hier. Wir sind wiedergeboren, haben den Geist Gottes. Teure Gott, wenn du ein Mann, eine Frau bist heute Abend, ein Junge oder ein Mädchen, dem das nicht bezeugt wurde, wie könnten sie hervorkommen, wenn kein Leben darin ist? Oh, sie sagen, ich habe Leben. Aber die Bibel sagt, sie, jene, die in Vergnügen lebt, ist tot, während sie lebt. Du sagst, du hast Leben, aber du bist tot. Ihr beansprucht es, sagt die Bibel, dass ihr Leben habt, aber ihr seid tot. Ihr sagt, ich bin reich, brauche nichts und wisst nicht, dass ihr miserabel, arm, nackt und blind seid und es nicht einmal wisst. Und das ist der Zustand der Gemeinde heute, Herr. Wie vermissen wir diese großen, kostbaren Dinge? Zu wissen, dass dieser große Jehova Gott, der nur so hervorkommen kann, er sagte, bringt mir diesen kleinen Fisch. Er musste den Fisch nehmen, um etwas daraus zu machen. Es zeigt, dass die Auferstehung etwas ist, um aus etwas etwas zu machen. Er hat nicht nur Fische gemacht, sondern er hat gekochte Fische gemacht. Er hat sie gebraten. Er hat 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen ernährt. O Herr, es war in seinen Händen und er war der Schöpfer. Aber er musste etwas in seiner Hand haben. Gott, mögen wir uns selbst heute Abend in seine Hände legen, sagen, oh Gott, nimm mich so, wie ich bin. Und wenn dann das Ende meines Lebens kommt, lass mich mit dieser Hoffnung gehen, die in mir ist jetzt, wissen, dass ich wiedergeboren bin und dass dein Geist mir Zeugnis gibt, bezeugt meinem Geist, dass ich dein Sohn oder deine Tochter bin. An diesem letzten Tag werde ich sie wieder auferwecken. Gewähre es, Vater. Während wir unsere Häupter gebeugt haben, ist da jemand, der seine Hand erheben möchte, um zu sagen, denke an mich, Bruder Branham, im Gebet. Ich möchte, dass Gott mich kennt, bevor ich diese Erde verlasse. Dass er mich so gut kennt, dass er mich bei meinem Namen ruft und ich werde antworten. Der Herr segne euch. Gott segne euch, Gott segne dich, Frau. Ist noch sonst jemand, erhebt einfach eure Hand, sagt, bete für mich, Bruder Branham. Das ist, was ich benötige. Gott segne dich, meine junge Dame. Das ist gut. Während wir die Häupter gebeugt haben und beten, werde ich diesen Vers singen. Verlangt nicht nach diesem Reichtum dieser Welt, die so schnell vergehen. Baue deine Hoffnung auf ewige Dinge, denn sie werden nie vergehen. Halt dich fest an Gottes unveränderliche Hand. Halte dich fest an Gottes unveränderliche Hand. Baue deine Hoffnung auf ewige Dinge. Halte dich fest an Gottes unveränderliche Hand. Während sie spielt und ihr eure Häupter gebeugt habt, möchtet ihr einfach die Hand geben und sagen, ja Herr, hier ist meine Hand. Ich werde meinen Geist zeigen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich möchte deine Hand, Herr. Gott segne dich, kleines Mädchen. Ich erhebe meine Hand. Gott segne dich, kleines Mädchen. Das ist fein. Ihr wisst, Gott ist glücklich zu sehen, dass du das tust. Lass die Kinder zu mir kommen. Ich möchte, dass du meine Hand hältst an jenem Tag. Ich möchte in deiner Hand sein. Wenn du mich rufst, werde ich kommen. Ja, wie Lazarus. Gott segne dich, Schwester. Wenn unsere Reise vollendet ist, wenn du Gott treu geblieben bist, hell und voller Licht ist dein Heim in der Herrlichkeit. Und deine drückte Seele wird es sehen. Was müsst ihr jetzt tun? Halt dich fest an Gottes unveränderliche Hand. Halt dich fest an Gottes unveränderliche Hand. Bau deine Hoffnungen auf ewige Dinge. Halte dich fest an Gottes unveränderliche Hand. Himmlischer Vater, verschiedene Hände sind hinaufgegangen in dieser kleinen Versammlung heute Abend. Sie möchten deine Hand halten, deine unveränderliche ewige Hand. Und sie wissen, dass was dir gegeben ist, du hast gesagt, alle, die mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen und keines von ihnen wird verloren sein und ich werde sie am letzten Tage auferwecken. Sie können niemals zugrunde gehen, sie können niemals ins Gericht kommen, sondern haben ewiges Leben. Und da gibt es nur ein ewiges Leben und das kommt von Gott allein. Es ist Gott. Und wir werden ein Teil von Gott insofern, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Wenn wir Gottes Geist in uns haben, denken wir wie Gott. Wir denken von Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wir versuchen, so zu leben, dass wir ihm gefallen. Gewähre uns, Herr, diese Art von Leben, dass die eingeht in jede Person, die die Hand erhoben hat. Und jene, welche die Hand erheben, hätten erheben sollen und es nicht getan haben, ich bete, mögest du mit ihnen sein. Gewähre es, Vater. Und wenn die Reise beendet ist, das Leben zu Ende ist und wir mit ihm in den Frieden eingehen, an jenem Tage mit ihm, um nie mehr alt zu werden, nie mehr krank zu werden und kein Problem mehr zu haben, bis in diesen Zeit halte uns voller Freude und glücklich im Lobpreis zu ihm, denn wir bitten es in seinem Namen. Amen. Ihr Gläubigen alle, lasst uns die Hand erheben und diesen Chorus singen. Halt dich fest an Gottes unveränderliche Hand. Oh.
God's unchanging hand.
Baue deine Hoffnungen auf ewige Dinge. Halte dich fest an Gottes unveränderliche Hand. Wir wollen es nun summen. Während du das tust, dein Nachbar, sage deinem Nachbarn, Gott segne dich, schüttelt einander die Hände, jene, die bei euch sitzen, Gott segne euch auf beiden Seiten, schüttelt einander die Hände, Gott segne dich, Nachbar, Gott sei mit dir. Baue deine Hoffnungen auf ewige Dinge. Leuchtend hell ist dein Heim in der Herrlichkeit. Deine drückte Seele wird es sehen. Halt dich fest in Gottes Hand, unveränderlich an. Ich liebe diese Anbetung nach der Botschaft. Zeit ist voll von schnellem Wandel. Nichts wird bleiben auf dieser Erde. Baut eure Hoffnungen auf die ewigen Dinge. Wir wollen ihn betrachten, diesen unsichtbaren Einen in unserer Mitte. Und ihn einfach anbeten, während wir singen. Voller Friede. Betet ihn einfach an. Kommt herab vom Vater aus der Höhe. Die Botschaft ist vorüber. Betet ihn an. Komm über meinen Geist. Für immer bete ich. Weh über meinem Geist. In den unergründlichen Wogen der Liebe. Badet einfach in ihm. Vielleicht stehen wir auf. Friede, wunderbarer Friede, kommt von dem Vater aus der Höhe. Diese große Quelle, die sich öffnet. Komm für immer über meinen Geist, bete ich. In den unergründlichen Wogen deiner Liebe. Voller Friede, kommt vom Vater aus der Höhe. Gleite über meinen Geist, für immer bete ich. Den unergründlichen Wogen der Liebe. Das ist einfach etwas so reich und lieblich. Ich frage mich, ob da eine kranke Person ist, die gesalbt werden möchte oder und Gebet wünscht. Wenn dem so ist, dann findet euren Platz. Da ist die Frau im Rollstuhl, lasst sie einfach dort. Ich werde hinabkommen und für sie beten. Sie muss nicht aus dem Stuhl kommen. Noch jemand? Oh, liebt ihr nicht einfach? Liebt ihr nicht einfach diesen Teil des Dienstes? Wie viele fühlen, einfach zu wissen, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Davon rede ich. Wie viele fühlen, wie wenn sie einfach schreien könnten nun? Ihr fühlt, wie wenn ihr einfach weinen könntet. Seht ihr? Es ist Friede. Wundervoller Friede. Der vom Vater kommt über uns. Kleide für immer über meinen Geist, bitte ich. Unergründlichen Wogen der Liebe. Während wir anbeten, werden wir die Kranken salben und für sie beten. Möchtest du kommen, Frau? Was bedeutet das? Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Alle summen einfach dieses Lied. Halleluja. Hallelujah.